Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 18. Mai 2025. 29%, das ist der Umfragenrekord der AfD. Und je mehr die AfD zulegt, desto größer ist der Stress, desto größer ist der Verdruss bei den politischen, bei den medialen und den sonstigen Eliten. Und diese 29% sind ja neckischerweise auch Ausdruck der Tatsache, dass die Deutschen viel weniger obrigkeitshörig sind, als da immer wieder behauptet wird. Denn die Obrigkeit in Deutschland hat ja seit 10, 12 Jahren im Grunde nur ein Mantra, nämlich wählt nicht die AfD. Die AfD ist Gift, die AfD ist rechtsextrem, die AfD, das sind Nazis. Eine gewaltige Verunglimpfung der AfD-Wähler und eines beträchtlichen Teils der deutschen Wählerschaft, sozusagen die Selbstbezichtigung, nein, die Bezichtigung des Souveräns durch seine Angestellten in Berlin. Das ist also wie wenn in einer Firma die Mitarbeiter den Chef permanent kritisieren, er sei im Grunde nicht in der Lage, die Firma zu führen. Und die Angestellten in der Demokratie, das sind eben die Politiker und der Chef, das sind die Bürger, das sind die Wähler. Aber das ist eben in der deutschen Demokratie, zumindest in den Regierungsetagen, auch in den Medien, nicht immer so ganz klar. Aber man hat ja nicht nur vor der AfD gewarnt. Man hatte die AfD und ihre Wähler nicht einfach nur verunglimpft. Als man gemerkt hat, dass diese Verunglimpfungen nicht greifen, hat man ja die Peitsche ausgepackt, hat man ja den Verfassungsschutz sozusagen ausgeschickt, um damit wirklichen Repressionsmethoden auch die Partei selber da in den Schwitzkasten zu nehmen. Daumenschrauben hat man angelegt und man hat eine Stimmung erzeugt, in der es in Deutschland eigentlich gar nicht mehr möglich ist, offen zuzugeben, dass man die AfD wählt. Und wenn man in Deutschland ist, und ich bewege mich ja ab und zu in Deutschland, bin jetzt schon lange nicht mehr dort gewesen, ist übers Wochenende aber wieder einmal, und da begegnen einem jetzt also schon allmählich ja wirklich etwas dramatische Befunde. Also mir erzählen sehr, sehr viele Deutsche, solche, die ich noch kenne von meiner Zeit, als ich bei der Welt gearbeitet habe, die sagen mir heute ganz offen, auch in Berlin, ich wähle AfD. Ganz klar, wir wählen AfD. Das kann doch so nicht weitergehen. Aber die Politeliten, die Medieneliten, mit einigen Ausnahmen, die legen ja immer weiterhin nach wie vor die gleiche Schallplatte auf und versuchen hier mit ihrem verzweifelten Gezeter die Deutschen davon abzubringen, zum Teil eben auch mit sehr rabiaten Methoden, diese AfD zu wählen. Und das führt einfach zu einer Stimmung, und man merkt das richtig, wenn man heute in deutschen Großstädten sich aufhält, übrigens auch vom ganzen Stadtbild her tatsächlich markante Veränderungen, das sieht anders aus in Berlin als noch vor 20 Jahren. Man merkt natürlich auch, die Zuwanderung hat den Charakter sehr, sehr stark verändert. Ist auch eine Ungepflegtheit, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, da zu beobachten. Ich komme gleich darauf, Harald Martenstein hat dazu einen Artikel geschrieben. Nein, gegen diese politische Richtung, gegen diese Bevormundung, gegen diese Verunglimpfung der Bevölkerung, da manifestiert sich jetzt also wirklich der Widerstand, und das drückt sich dann in diesen Wahlresultaten aus. Aber eben, ich glaube, die Regierenden in Berlin haben es noch nicht gemerkt. Ich lese heute in der FAZ Texte, die sagen, ja, die AfD plane in Sachsen-Anhalt einen Staatsstreich, weil sie, glaube ich, gemäß Umfragen bei über 40% dort liegt. Und da muss man auch sich noch einmal bewusst machen, was ist eigentlich ein Staatsstreich? Ein Staatsstreich ist ja, wenn eine Staatsordnung gewaltsam oder verfassungswidrig über den Haufen geworfen wird, wenn also quasi die, zum Beispiel in Deutschland, die Demokratie abgeschafft würde, dann wäre das ein Staatsstreich. Jetzt ist das ein Staatsstreich, wenn die deutschen Wähler eine Partei wählen, die eine andere Politik verspricht. eine liberal-konservative Politik jetzt in der schweizerischen Betrachtung? Nein, das ist natürlich kein Staatsstreich. Das ist die Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Aber wie muss man das Verhalten der Regierenden bezeichnen, die sagen, wir haben eine Brandmauer? Das heißt, wir arbeiten nicht mit den Parlamentariern zusammen, die Millionen von Deutschen gewählt haben. Wir geben diesen Parlamentariern weder die ihnen zustehenden Sitzungsräume, noch geben wir ihnen die ihnen zuständigen Positionen. Und wir sind jetzt auch dabei, noch unsere Pfründe ins Trockene zu bringen, indem wir die Gesetze so ändern, dass für den Fall eines demokratischen Wahlsiegs der AfD, diese AfD dann eben nicht entsprechend Institutionen wie Gerichte etc. gemäß dem Parteienproporz besetzen könnten. Ist das ein Staatsstreich, wenn man von oben die Volksrechte beschneidet? Wenn man sagt, es gibt jetzt Stimmen, Wählerstimmen, ein Zweiklassensystem. Es gibt die Wählerstimmen für die AfD, die sind weniger wert, und dann gibt es die Wählerstimmen für alle anderen, und da können sie dann den vollen Durchschlag in die Politik anmelden. Ich meine, da wären wir eher geneigt, von Versuchen eines handgreiflichen Umbaus der demokratischen Staatsordnung zu reden, mit dem Ziel, die demokratischen Volksrechte einzuschränken und die Macht des Souveräns zu begrenzen, um die Macht der Regierenden und der Verwaltung auszubauen. Also der Machtapparat stellt sich da gewissermaßen gegen den demokratischen Souverän. Das ist etwas, was in vielen Demokratien passiert, hat man auch in den Vereinigten Staaten gesehen, gibt es auch immer wieder in der Schweiz, wenn Volksinitiativen nicht umgesetzt werden. Und jetzt erleben wir tatsächlich einen demokratischen Aufstand der deutschen Bevölkerung gegen die Eliten in Staat, Medien und auch in anderen Institutionen. Und wir erleben gleichzeitig einen Aufstand der Regierenden gegen das Volk, gegen den Souverän, mit dem Ziel, eben das Volk zurückzudrängen. Und wenn man deutschen Politikern zuhört, dann beschleicht einen ja das Gefühl, dass sie sich nicht unbedingt als Volksvertreter sehen, sondern eher als Dompteure von Raubtieren. Viele Politiker in Deutschland, die pflegen eine Rhetorik, bei der am Schluss zum Ausdruck kommt, wir schützen Deutschland vor der eigenen Bevölkerung. Also die Routiniertheit, mit der da Wählerentscheide, Umfrageergebnisse, Stimmungslagen in der Bevölkerung kommentiert werden da oben, zeugt jetzt nicht gerade davon, dass die Politiker ein Vertrauen ins Volk hätten. Aber sie erwarten natürlich umgekehrt von der Bevölkerung maximales Vertrauen in die Regierenden. Und da stimmt eben auch etwas nicht. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens der Bevölkerung gegenüber der Politik und nicht umgekehrt. Gipfeltreffen China, Amerika in Peking. Unsere Medien kommentieren vernichtend. Trump sei schwach, Trump sei ein Irrlicht, zu Hause laufen ihm die Wähler davon. Ich sehe es ganz anders. Dieser Gipfel ist eine gute Nachricht. Was ist denn besser? Die letzten Jahre mit Biden, wo sie nicht mehr miteinander gesprochen haben, wo man die Diplomatie durch Waffen zu ersetzen versuchte, sowohl gegenüber Russland, auch mit China, dieser westliche Universalismus, dieser sogenannte Liberalismus, der einfach in schiere Arroganz umschlug, diese hochtrabende Westlerallüre, die es nicht mehr nötig hat, mit anderen zusammenzusitzen. Nein, Trump, das lobe ich, das muss man positiv hervorheben. Trump setzt auf das bilaterale Gespräch. Er ist noch nicht einer, der sich da an internationalen Konferenzen, die nichts bringen, ablichten lässt und dann feiern lässt für irgendetwas, das nie stattfindet. Diese Klimakonferenzen und all diese Dinge, dieser Multilateralismus, wo sich alle vor großen Hintergründen in Sammelbildern ablichten lassen, um so den Eindruck eines Handelns zu erwecken. Das war eine Außenpolitik der Fotografien. Und jetzt haben wir eine Außenpolitik auch mit Fotografien, aber da stehen interessanterweise nicht mehr Dutzende von Leuten drauf, sondern nur noch zwei, Trump und Xi Jinping. Und ich glaube, die Intimität dieser direkten bilateralen Gespräche bringt viel mehr als dieser fruchtlose Konferenzmultilateralismus, den man gehuldigt hat. Und dass Trump nach China geht, ist eine gute Nachricht. Natürlich ist es eine Respektbezeugung, natürlich ist es auch Ausdruck der Tatsache, dass die Amerikaner nicht mehr so dominant sind, dass sie auf solche Gespräche verzichten können. Natürlich haben die Amerikaner auch ein Interesse. Aber das ist ja eine gute Nachricht. Denn wenn es anders wäre, wenn die Amerikaner das Gefühl hätten, wir können machen, was wir wollen, und die Chinesen das gleiche Gefühl, ja, dann wäre das eine sehr gefährliche Gemengelage. Aber die beiden sind zusammengekommen, haben die Tatsache ihrer Rivalität anerkannt und man hat sich zu verstehen gegeben, dass es da eben Einflusssphären gibt. Und Xi Jinping möchte nicht, dass die Amerikaner in Taiwan die Ein-China-Politik konterkarieren, die ja Amerika immer akzeptiert hat seit den 70er Jahren. Und Trump hat hier respektvoll dies zu verstehen gegeben. Und gleichzeitig hat man über ein paar wirtschaftliche Abkommen gesprochen. Also diese diplomatische Komponente des Treffens, die finde ich gut und das ist zu begrüßen, dass sie miteinander reden. Das ist wichtig, das hat man in den letzten Jahren viel zu wenig getan. Problematisch an diesem Besuch ist etwas ganz anderes, das in den Medien aber nicht zur Sprache kommt. Ich beobachte, und da bin ich auch ein Trump-Kritiker, ich beobachte mit großer Verwunderung die Verquickung von Business-Deals und Außenpolitik, von Aktienkäufen des Trump-Clans und entsprechenden außenpolitischen Manövern. Gerade Trump, der ja seinem Vorgänger Biden wegen solcher Verwicklungen an den Pranger gestellt hat, insbesondere in der Ukraine, da gibt's ja doch jetzt eine ganze Kaskade von Nachrichten mit Blick auf die Familie Trump, wie die eben in dieser Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen ja, sich einer Kritik aussetzt, bei der das Wort Korruption also nicht mehr allzu esoterisch wirken könnte. Das ist für mich hier eher das Problem. Das müssen aber die Amerikaner selber lösen. Das ist sozusagen in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Optik, was sie einem Staatsoberhaupt hier zutrauen. Möglicherweise denken viele Trump-Wähler nach wie vor, ja gut, da machen die halt ein paar Geschäfte, aber das kommt uns immer noch billiger, als wenn da die Trump-Vorgänger all die Sinnlosigkeiten vom Stapel gelassen haben, mit denen sie uns dann behelligt haben. Ich lese gerade intensiv in den Büchern von Charlie Kirk, dem erschossenen Politaktivisten, der meines Erachtens sehr, sehr gute Deutungen zu Trump vorlegt, gerade auch in der Außenpolitik und dort auch klar betont, dass Trump eben entgegen den Wahrnehmungen einiger seiner Freunde und Wähler kein Isolationist sei, sondern ein zunächst sicherlich primär auf den Frieden ausgerichteter Politiker, aber wenn er eben den Frieden nicht diplomatisch erreichen könne, wenn er es mit Gegnern zu tun bekomme, die eben die Interessen bedrohen, dann sei er auch in der Lage, rote Linien zu ziehen und in Kriege einzusteigen. Wie in dieser Optik der Iran-Krieg zu beurteilen ist, das wird man sehen. Ich habe auf Weltwoche Online meine Analyse dazu dargelegt. Was ist der Unterschied zwischen dem Iran und Russland und was heißt das für die amerikanische Außenpolitik? Und meine analytische Grundlage ist hier Henry Kissinger, sein berühmtes Buch Diplomacy. Und in diesem Buch unterscheidet Kissinger zwischen revolutionären Mächten und Status Quo-Mächten. Revolutionäre Mächte, das waren Napoleon und Hitler, das waren Staatsoberhäupter, die eine Ordnung über den Haufen werfen wollten und durch eine Hegemonie ersetzen wollten. Und konservative Mächte waren beispielsweise Deutschland unter Bismarck oder andere, zum Beispiel nach dem Wiener Kongress 1815, als man die europäische Stabilitätsordnung, die Machtbalance wiederherstellt. Also es gibt die Gleichgewichtsmächte und es gibt die disruptiven Mächte. Und in der Kissinger-Optik ist der Iran natürlich ganz klar eine disruptive Macht, die Hegemonie anstrebt im Nahen Osten, die einen anderen Staat mit der Auslöschung nicht nur bedroht, sondern diese Auslöschung über Stellvertreter auch ins Werk setzt, mit ganz klaren hegemonialen Zielen. Und gegenüber einer solchen Macht musst du anders auftreten als gegenüber einer Stabilitätsmacht. Und zu behaupten, dass die Amerikaner jetzt einfach den Nahen Osten und Israel sich selber überlassen können, das geht uns nicht an. Ich glaube, das ist eine schwierige Position. Und man muss sich da einfach in die Lage eines amerikanischen Präsidenten hineinversetzen. Der kann sich aufgrund der ganzen gewachsenen Position der USA mit den außenpolitischen Interessen nicht einfach verabschieden. Ob die Wahl des Kriegs dann am Ende das richtige Mittel war, die richtige Politik, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, das wird sich zeigen. Aber all jene, jetzt auch Amerikaner, die in der Vergangenheit ja den amerikanischen Präsidenten gefolgt sind, und alle haben das gesagt, dass der Iran eine große Bedrohung bedeutet. Aber nichts hat etwas gemacht, Trump macht etwas, und wir stellen fest, dass dieses Regime, das ein fürchterliches Regime ist. Und es wird meines Erachtens gewaltig unterschätzt, jetzt auch in der allgemeinen Berichterstattung. Und ich finde das abgründig, was dort passiert. Das sind halt sehr ideologische, hegemoniale Vorstellungen, die da geäußert werden. Und Trump geht mit dem anders um als mit Russland. Russland wäre in dieser Kissinger-Optik nicht eine disruptive Macht, sondern eine Status quo-orientierte, gleichgewichtsorientierte Macht. Dies natürlich vor dem Hintergrund einer Interpretation des Ukraine-Kriegs, der den eben nicht als imperialistischen Angriffskrieg beurteilt, sondern als eine Reaktion Russlands auf das gestörte Gleichgewicht durch das Vordringen der NATO mit entsprechenden Basen auch nach Rumänien, Polen bis hin zur Ukraine. Das habe ich in der Weltwoche etwas ausführlicher dargelegt. Für alle, die sich damit auseinandersetzen möchten, schauen Sie da nach. Ja, die Situation in Russland, wir lesen jetzt Berichte, ich habe heute in der FAZ gesehen, Putins Fenster öffnet sich jetzt, die Ukraine hat Russlands Armee gestoppt, weil westliche Hilfe dafür entscheidend war, könnte Europa jetzt auch zum Ziel werden, der Countdown läuft. Das sind Gedanken, die ich Ihnen schon letzte Woche vorgetragen habe. Je grösser die Schwierigkeiten sind, in die man Russland bringt, desto gefährlicher wird's. Umso mehr müssten sich Europas Staatenlenker um eine Deeskalation bemühen, aber sie machen das Gegenteil. Und das ist für mich eine sehr grosse Verantwortungslosigkeit. Man spielt da buchstäblich mit dem Feuer. Und die Art und Weise, wie auch in den Medien die Warnung vor einer solchen Eskalation belächelt und hämisch weggewischt wird, zeigt, dass eben auch hier die Journalisten ihre kritische Aufsichts- und Beobachterrolle verlassen haben und zu Glackhörn dieser Konfrontationspolitik, dieser Kriegspolitik geworden sind. Und auch da spielt der amerikanische Präsident Donald Trump eine wichtige Rolle. Und ich argumentiere in meinem Weltwoche-Artikel, dass die EU-Staatschefs Trump unterstützen müssten, in der Ukraine einen Frieden zu machen, und sie müssten ihn auch unterstützen im Nahen Osten, um den Iran dazu zu bringen, seine Nuklearpläne aufzugeben und auch die Straße von Hormuz wieder freizugeben. Aber indem man sich eben gegen Trump stellt, legitimiert man natürlich diese Mullah-Politik. Und all jenen, die diese Haltung richtig finden, weil sie sagen, ja, Netanyahu und Trump, das sind ja ganz schlimme Kerle, das sind Übeltäter. Da muss ich einfach sagen, auch mit den schlechten Handlungen eines anderen darfst du einen Fehler nicht entschuldigen. Kann ja sein, dass Netanyahu viele Fehler gemacht hat. Kann ja sein, dass sie sich irren. Kann ja sein, dass dort die israelische Armee im Gazastreifen und an anderen Orten viel zu massiv einfährt. Alles möglich. Aber die Frage ist, was sind die Interessen von Europa? Hat Europa ein Interesse daran, dass der Iran eine Atombombe bekommt mit ballistischen Raketen, die Tausende von Kilometern weit fliegen können? Die Antwort ist nein. Hat Europa ein Interesse, dass der Iran die Straße von Hormuz als Erpressungsinstrument in die Hand bekommt? Nein, hat sie nicht, die Europäische Union. Und die Frage der Kriegsführung Israels und der Bewertung Trumps und Netanyahus, das sind moralische Fragen. Die sind schon auch wichtig in der persönlichen Beurteilung, aber in der Außenpolitik müssen die Interessen entscheiden. Und es sollte entsprechend gehandelt werden, sonst zahlt man einen hohen Preis. Und das ist genau das Gleiche jetzt in der Ukraine. Das Interesse der EU, Europas ist Frieden mit Russland und nicht Konfrontation. Je mehr Konfrontation, desto gefährlicher wird es. Je mehr Schwierigkeiten für Russland, desto gefährlicher wird es für die Unterstützer der Ukraine. Und plötzlich haben wir dann diese Eskalation, vor der wir gewarnt haben, immer sagend, dass die Wahrscheinlichkeit klein ist, aber eben eine Wahrscheinlichkeit, die man auch in diesem kleinen Grad nicht in Kauf nehmen darf, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Es ist eine hochbrenzlige, eine hochgefährliche Situation, deren Dringlichkeit meines Erachtens nicht erkannt wird. Schließen wir noch mit einem deutschen Thema, auch nicht wahnsinnig aufbauend. Harald Martenstein schreibt in der Welt über den Verfall der deutschen Infrastruktur. Wo sind eigentlich all diese Milliardenkredite, diese Geldberge hin, die man investieren wollte, um die Infrastruktur hier wieder in Schuss zu bringen? Bis jetzt sieht man noch nichts davon. Und auch davor wurde ja gewarnt, als Kanzler Merz noch mit dem alten Parlament diese gewaltige Schuldenlawine in Gang setzte. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag.